Talentenlab Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Lindenlab Podcast. Heute mit zwei ganz spannenden Gästen, mit denen ich über das Wort Authentizität sprechen will. Was ist Authentizität? Was ist authentisch? Diesen Fragen wollen wir so ein bisschen nachgehen und das dann auch im Kontext zum Museum besprechen. Tracy und Harald, stellt euch doch gerne mal vor.
Hallo, mein Name ist Tracy Asay-Tutu und ich bin Aktivistin, Politikwissenschaftsstudentin und Vorständin des Vereins Demokratische Stimme der Jugend e.V.
Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Gespräch. Dann, Harald, magst du fortfahren?
Mein Name ist Harald Völkel, ich bin im Lindenmuseum als Marketingreferent tätig und Teil des Lindenlabs 5, das gemeinsam mit der HDM diesen Podcast ins Leben gerufen hat.
Authentisch ist für mich etwas, was echt ist, was irgendwie glaubwürdig und unverfälscht ist, was zur entsprechenden Person oder Sache passt.
Authentizität bedeutet für mich, dass man weiß, wer man ist und dass man auch weiß, dass man nicht perfekt ist. Das heißt also, wenn eine Person einen Fehler macht, dass sie dazu auch steht und sagt, hey, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht. Es heißt aber auch, dass wenn man etwas gut kann, dass man dazu auch stehen kann. Und dass man auch sagen kann, ja, diese eine Sache kann ich sehr gut und das habe ich gerade gut gemacht.
Für mich bedeutet Authentizität, immer reflektiert zu arbeiten und sich selbst treu zu bleiben.
Authentizität ist für mich in erster Linie ein Zungenbrecher. Dieser Satz ist authentisch, weil er das erste war, das mir zum Wort Authentizität einfiel. Unsere ersten unüberlegten Gedanken sind authentisch, weil sie unser wahres Ich preisgeben.
Authentisch zu sein bedeutet für mich, dass man glaubwürdig hinter seiner Meinung steht und diese vertritt, ohne sich von anderen zu beirren lassen.
Authentizität verbinde ich mit Transparenz und Klarheit. Wenn man was als authentisch empfindet, entsteht bei mir automatisch Vertrauen und es lässt was Persönliches oder Charakterisierendes über die Person oder den Gegenstand durchscheinen.
Da haben wir jetzt ganz viele verschiedene Stimmen gehört, was authentisch ist. Ist wahrscheinlich für jeden Menschen auch ein bisschen was anderes. Deswegen will ich es einmal hier auch in die Runde geben. Was für euch authentisch, Tracy?
Für mich bedeutet authentisch sein, im Einklang zu sein mit dem, was mich selbst wirklich ausmacht. Also viele haben auch gesagt, dass es sowas Spontanes, aber bei mir kam auch, dass es manchmal auch echt tief vergraben sein kann, vielleicht auch durch Sozialisierung und dass man da erst wieder rankommen muss. Und ja, dass es auch ein Weg ist, wirklich sich authentisch auch treu zu bleiben.
Finde ich einen sehr guten Ansatz, weil ich glaube auch, dass das, was vielleicht im ersten Moment ist, vielleicht manchmal gar nicht so authentisch ist, was einem als erstes in den Kopf kommt. Harald, wie ist es bei dir?
Ja, es kann durchaus das Spontane sein, das sehr authentisch ist. Aber wie Tracy auch sagt, es kann natürlich auch das sein, das tief vergraben ist und das man selber vielleicht noch gar nicht so gut kennt oder kennen mag. Ich glaube, da waren auch in den Statements einige Sachen dabei oder einige Adjektive dabei, die authentisch nochmal ganz gut auch beschreiben können. Also ich glaube, das Ehrlichsein und das Transparentsein vielleicht, also ehrlich zu sich selber sein und Rückgrat haben und das behalten, das finde ich, glaube ich, schon eine ganz wichtige Dimension von authentisch sein.
Ja, also ich glaube auch, das ist sehr, sehr auch ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube auch, dass je nachdem, wen man jetzt fragt, wir als Person unterschiedlich. Also ich glaube, je nachdem, wenn ich jetzt frage, würde er mich anders authentisch beschreiben. Ich glaube, das ist auch eine Sache der Wahrnehmung. Oder was sind eure Gedanken?
Also klar, dass jede Person einen wahrscheinlich anders wahrnimmt, aber dass schon, ich sag mal, dass Authentizität direkt sozusagen rüberkommt oder dass wenn man wirklich sich authentisch verhält, dass es, glaube ich, bei Menschen auch ankommt, sage ich mal. Also, dass man so ein Gefühl der Stimmigkeit hat oder irgendwie, ja, die Person auch wenn man sie vielleicht nicht mag, etc., aber dass man sie wirklich also komplett wahrnimmt mit allem, was sie ausmacht und auch vielleicht auch wenig, ich sag mal, ja, Raum für so eigene Interpretation oder so, das offen ist. Also mir fällt es gerade schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, dass es zum Beispiel nicht bei allen Künstlerinnen, aber bei vielen zum Beispiel Menschen, die bekannt werden, die es schaffen, authentisch zu bleiben, die werden dann auch so ein Magnet für viele Menschen, habe ich den Eindruck, weil sie so eine Energie ausstrahlen, die einfach ankommt und die, wo Menschen irgendwie direkt ja sich irgendwie anknüpfen wollen oder den merken, dass das was Authentisches, vielleicht was ich auch leben will, vielleicht in einer anderen Form, aber irgendwie so ein gewisses Etwas sozusagen.
Genau, also ich glaube, dass halt dieses Nicht-Verstellt-Sein vielleicht, ne, dass auch das sein könnte und dass es, also geht für mich einher auch mit so einem Verlässlich-Sein, also dass ich jetzt nicht heute A sage und morgen B sage, sondern dass es klar ist, wenn ich A sage, stehe ich zu A und vertrete diese Meinung auch, wenn es mir vielleicht auch mal mit, wenn ich mal mit Widerspruch konfrontiert bin und weiß das aber auch durchaus einzuschätzen, dass ich da ein gewisses Rückgrat für brauche und das finde ich auch als für das Thema authentisch sein oder für den Begriff authentisch sein eine sehr, sehr wichtige Sache.
Also ich bin voll bei diesem, man braucht Rückgrat oder man braucht auch Mut, um zu sich selbst zu stehen, aber mir kam sofort, ich finde auch Fehler eingestehen so krass schwierig in dieser Welt, irgendwie so being radical soft oder so und gerade auch zu teilen, wenn man zum Beispiel sich irrt. Also ich glaube, ich würde sozusagen nicht zustimmen, dass man immer so zu seiner Meinung stehen muss oder so, sondern auch diesen Prozess offen teilt, dass man halt struggelt vielleicht auch wie andere Menschen. Und ich glaube, viele verstecken das auch gerne. Und das finde ich zum Beispiel nicht so authentisch.
Gebe ich dir recht. Also ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich immer auf meiner Meinung beharren muss, um authentisch zu sein, sondern dass genau gerade der Punkt halt, wenn ich merke, dass ich falsch liege, dass ich es halt auch adressiere, dass ich irgendwie da vielleicht falsch lag und nicht irgendwie sage, so jetzt das schiebe ich jetzt mal unter den Teppich und morgen sage ich B, weil was interessiert mich meine Meinung von gestern? Und ja, also ich glaube, Rückgrat heißt ja auch nicht, dass man starr ist, sondern dass man eher halt stabil ist, aber trotzdem beweglich ist. Und da irgendwie auch so eine gewisse, weiß nicht, kann man dann jetzt auch schon dem Begriff der Resilienz da vielleicht reinbringen, dass es halt irgendwie klar ist, dass man auch bei sich bleibt und dass man sich nicht selber verrät. Und das ist aber, glaube ich, auch nicht immer einfach. Ja. Also ich glaube, dass es sehr viele Momente im Leben gibt, wo man durchaus, glaube ich, Gefahr läuft, von sich selbst abzuweichen und irgendwie eine andere Position einzunehmen, weil es vielleicht gerade opportun ist oder weil es verspricht, irgendwie einfacher zu sein. Aber die letzte Konsequenz, glaube ich, ist, sich selber treu zu bleiben und auch mit seinen eigenen Fehlern und Schwächen irgendwie sich anzuerkennen, der einzig gangbare Weg.
Ja, es sind sehr, sehr spannende Gedanken, gerade auch, weil ich mir gerade auch überlegt habe, wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, okay, ein Star, was du vorher gemeint hattest, Tracy, ist authentisch oder bleibt authentisch, da habe ich mich gefragt, warum ist es eigentlich wichtig, authentisch zu sein? Ist es überhaupt wichtig, authentisch zu sein? Was glaubt ihr? Ist es wichtig?
Ich glaube, man kann es so und so machen, ehrlich gesagt. Also ich würde auch niemanden angreifen, der sich eine Überlebensstrategie sucht, sage ich mal, und sich vielleicht anpasst. Ich kenne das von mir selber. Ich habe das früher in der Schule ganz viel gemacht, dass ich halt irgendwie dachte, ich muss eine Rolle spielen, damit ich irgendwie gefalle. Und ich glaube, die Welt ist aber, also kommt sehr weit, wenn wir irgendwie anfangen, authentischer zu sein und irgendwie auch dazu zu stehen, dass wir alle unterschiedlich sind. Weil ich habe da immer so den Eindruck, eigentlich ergänzen sich wie alle Menschen so perfekt, wenn sie wirklich einfach nur das Leben würden, was sie wirklich ausmacht. Und das wird uns halt auch schwierig gemacht, sage ich mal, durch viele gesellschaftliche Unterdrückungsmechanismen. Aber eigentlich träume ich voll von so einer Welt, wo jeder und jede authentisch ist.
Also ich finde, auch in der Politik wird der Begriff des Authentischseins sehr häufig verwendet. Und da finde ich es manchmal super, super schwierig. Also für mich ja der Epitome of being authentic, Donald Trump, der halt irgendwie, glaube ich, Authentizität mit schlechten Benehmen irgendwie verwechselt hat. Aber er ist ja trotzdem wahrscheinlich echt in dem, wie er ist. Also und gleichzeitig ist für mich dann in der Hinsicht Authentizität auch kein Selbstzweck, so dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt eine Qualität, die eine Person vielleicht auch von der anderen abhebt, sondern vielleicht ist das so die Basis, auf der wir uns alle bewegen sollten. Und ja, und auch gut, ob schlechte Manieren und schlechtes Benehmen zu Authentizität dazugehören müssen, das kann man, glaube ich, da kann man auch nochmal drüber streiten. Aber ja, gerade in der Politik finde ich das den Begriff auch manchmal so ein bisschen fehlverwendet und schwierig.
Das heißt, so zusammenfassend kann man sagen, authentisch zu sein ist schon wichtig. Ich glaube aber auch, dass, oder meine Überlegung ist, dass authentisch auch eine Frage der Darstellung bzw. der Wahrnehmung wiederum von den anderen Menschen ist. Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Museum. Museum stellt ja auch etwas dar, Situation oder ich habe zum Beispiel auch von einem Museum gehört, das zeigen will, wie geht es Blinden, also wenn man nichts sehen kann, was ja auch irgendwie eine Realität widerspiegelt in Form von einem Museum. Das Lindenmuseum macht vor allem oder stellt vor allem andere Kulturen dar im Museum, wo es auch ja erstmal darum geht, dass der ins Museum geht, sich die Sachen anschaut, aus seiner, so wie er es wahrnimmt, vielleicht dann auch eine Kultur als authentisch darstellt. Macht ihr euch da Gedanken, Harald, im Team, wie vielleicht das, was ihr da darstellt, auch euer Blickwinkel nur ist?
Da diskutieren wir super, super viel darüber. Also wir haben seit jetzt knapp 2 Jahren das sogenannte Linden Lab ins Leben gerufen, wo es genau um solche Fragestellungen geht. Wie machen wir Ausstellungen? Wie können wir verschiedene Sachverhalte so darstellen, dass nicht nur unser eigener, in meisten Fällen weißer Blick gezeigt wird, sondern wie können wir es schaffen, dass da eine Vielstimmigkeit entsteht, die vielleicht auch manchmal kontrovers ist. Das ist aber auch so, dass wir das in den letzten Ausstellungen auch ganz bewusst schon so gemacht haben, dass wir sehr viele partizipative Elemente integriert haben und dass nicht nur unsere eigene Stimme präsentiert wird, sondern dass es eine, genau wie ich vorhin schon sagte, dieser Vielklang dann da ist, dass unterschiedliche Personen ihre Version oder ihren Blick auf verschiedene Sachverhalte auch dann zeigen und darstellen können. Und es ist generell für ein ethnologisches Museum super, super schwierig, Kulturen eigentlich überhaupt darzustellen und zu repräsentieren. Also und vor allem auch authentisch zu repräsentieren. Also Kultur ist etwas, das im Fluss ist, das sich ständig verändert und das eigentlich auch durch eine Ausstellung nur sehr, sehr bruchstückhaft wiedergegeben werden kann. Und darüber sind wir uns im Klaren, aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann sicher auch alles immer hundertprozentig richtig machen, in Anführungsstrichen. Da ist sicher auch noch Raum für Entwicklung da. Und da diskutieren wir aber eben, wie gesagt, in dem Thema oder in dem Format des Linden Labs sehr, sehr viel und ausführlich.
Tracy, du hast ja quasi durch, glaube ich, so wie ich dich kennengelernt habe, auch verschiedene Kulturen so mit dir. Und wie sind deine Wahrnehmungen in dem Kontext? Wie werden Kulturen vielleicht auch bei uns hier dargestellt? Wie geht's dir damit?
Meine Eltern haben beide ghanaischen Hintergrund. So, ich bin in Deutschland geboren, kann mich aber auch damit identifizieren, also mit diesen ghanaischen Wurzeln. Und ich finde es schon ziemlich krass, wie in Europa, sag ich mal, noch auf den globalen Süden geschaut wird. Es gibt verschiedene Begriffe dafür, aber ein Bild, was immer noch sehr stark da ist, dass es irgendwie Länder sind, die zurückgeblieben sind, sage ich mal, oder die Hilfe benötigen, die eigentlich so auf der Kulturstufe nicht so weit entwickelt sind wie europäische Staaten zum Beispiel. Und da fand ich schon mega cool, dass du auch oder dass ihr im Team dieses Bewusstsein habt, eben auch, dass so eine nicht-eurozentrische Perspektive auch mit einbezogen wird. Das wusste ich auch nicht, dass das gängig ist bei Museen so. Ich glaube, im Ausland ist es schon auch eher angekommen. Also bei Staaten, die eine präsentere Kolonialhistorie haben, merke ich, dass da mehr debattiert wird drüber, so in Großbritannien. Aber in Deutschland fehlt mir da tatsächlich echt sehr doll dieser Austausch oder diese Auseinandersetzung damit, weil ich den Eindruck habe, dass tatsächlich erst durch diese Black Lives Matter-Demonstrationen für viele Menschen wirklich so ins Bewusstsein gerückt ist, dass Deutschland auch eine Kolonialgeschichte hat. Und oft wird dann so versucht, das so zu vergleichen oder zu sagen, ja, andere Länder waren doch schlimmer. Und das finde ich halt grundsätzlich ein echt sehr kritisches Vorgehen, weil also Menschenleben sind ja wert, egal wie viele, ich sag mal, gestorben sind. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall von Museen auch Verantwortung, aber ich merke, dass es wie so im gesellschaftlichen Diskurs noch echt sozusagen viele blinde Flecken gibt und dass es mir deswegen auch so, also ich finde es nicht verwunderlich, wenn Museen sich damit noch nicht so ganz auseinandersetzen würden, aber ich finde es ziemlich cool davon zu hören und ich habe auch gesehen, dass das Lind-Museum tatsächlich auch eine Ausstellung dazu designt hat und ich finde, das sind mega Ansätze, frage mich aber auch, wie zum Beispiel im Team dann damit umgegangen wird, wenn zum Beispiel keine oder kaum Personen, so People of Color zum Beispiel, da sind, die auch eigene Erfahrungen damit haben oder auch Bezug dazu durch Familiengeschichte, Traumata und so weiter. Also, dass es dann halt so im Kopf bleibt so oder akademisch bleibt, das ist manchmal so meine Angst. Und ich glaube, dass wirklich ein radikaler Ansatz wäre, mehr Menschen, die damit davon auch betroffen sind, sage ich mal, von diesem Rassismus, ja, von diesen Rassismen mit ins Team zu holen. Und es geht über ZuschauerInnen, aber ich bin selber in Stuttgart aufgewachsen, da sind wenig Menschen mit, also viele Menschen mit Migrationshintergrund, aber zum Beispiel nicht so viele schwarze Menschen. Und das ist halt immer so die Frage, wie kann man garantieren, dass wirklich die Gruppen, die es betrifft, auch mitsprechen. Und da wünsche ich mir wie auch Effort, das zu gewährleisten.
Also ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, das Thema deutsche Kolonialgeschichte ist überhaupt, also gerade auch im Geschichtsunterricht zum Beispiel, völlig unterrepräsentiert. Und ich glaube, dass da auch eben durch Black Lives Matter, vielleicht auch schon in den letzten Jahren davor, eine Bewegung eingetreten ist, dass das auch sich auch ändern kann. Und genau wie du sagtest, wir haben gerade eigentlich eine Ausstellung, die leider wegen Corona aktuell nicht gezeigt werden kann, wo es genau um das Thema schwieriges Erbe geht, also Württemberg und das Lindmuseum in Württemberg im Kolonialismus, wo es um diese Zeit geht, wo wir auch blinde Flecken unserer eigenen Historie des Hauses beleuchten, die Verstrickungen in koloniale Netzwerke aufzeigen. Wir wollen aber ganz bewusst das so verstanden wissen, dass es eben ein Diskursöffner ist, ja, dass wir alle miteinander ins Gespräch kommen können, dass es eventuell vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil der Ausstellung gibt, wo entsprechende Personen aus den Communities sich auch noch viel, viel mehr einbringen können. Das ist bei der Ausstellung in der Hinsicht nicht passiert, weil die sehr, sehr knapp vom zeitlichen Rahmen her war, dass wir irgendwie nur 7 Monate hatten, um die von quasi Konzept bis fertige Ausstellung zu machen. Wie wir aber dann weiter trotzdem damit vorgehen, dass wir auch quasi nicht weiße Stimmen mit einbeziehen können, ist zum einen über unser Begleitprogramm, wo wir sehr viel auch schwarze Personen, People of Color einladen, um über genau ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und darüber auch mit uns zu sprechen, also verschiedene Themen auch behandeln, die die Ausstellung anschneidet, aber dann natürlich an so einem abendfüllenden Format vielleicht nochmal besser besprochen werden kann. Zum anderen haben wir letztes Jahr unsere Afrika-Dauerausstellung neu gemacht. Und in dem Zuge haben wir zum Beispiel einen Beirat eingerichtet in ABRAC, Advisory Board for the Representation of African Collections at the Lind Museum, in dem wir Menschen mit Wurzeln aus dem vom afrikanischen Kontinent eingeladen haben, sich hier zu beteiligen, bei der Gestaltung, der Konzeption der Ausstellung sich einzubringen und auch so ihre Perspektiven einbringen können. Wir merken natürlich, dass wir im Museum hier vielleicht vieles über Objekte wissen, wie sie woher sie ursprünglich vielleicht mal kamen und wie sie zu uns kamen, aber eigentlich auch manchmal die Bedeutung gar nicht wirklich verstehen können. Deswegen ist es auch sehr, sehr gut, den Blick von außen da auch nochmal zu haben, auch den Blick von außen auf unser eigenes Tun nochmal geworfen zu bekommen, so dass wir auch merken, dass wir da auch noch viele Schritte der Veränderung gehen können und müssen, um nicht nur weiße Narrative zu zeigen und zu präsentieren, sondern da ein sehr, sehr vielstimmiges Bild dann zeigen und zeichnen zu können. Gleichzeitig fehlt es natürlich an vielleicht auch ein Stück weit Diversity in unserem Team. Ja, also ich gucke dann zu den Kollegen in Köln, das Rautenstorch-Jost-Museum, auch ein ethnologisches Haus, die eben seit, ja, weiß gar nicht, einem Jahr, 2 Jahren eine Position des Diversity Managers, der Diversity Managerin haben, die sich einfach nur um solche Sachen kümmert. Das, glaube ich, ist auch ein Ansatz, der sehr fruchtbar ist und vielleicht auch ein Beispiel sein kann für andere ethnologische Häuser, wie wir es sind.
Also ich finde es auch voll cool, so Insights zu hören, sage ich mal, von wie Museumsorganisation auch läuft, weil ich kriege es halt von der politischen Seite sehr mit. Ich glaube, was mich noch sehr interessiert ist, sind da auch zum Beispiel radikale Stimmen erlaubt, sage ich mal? Was ist, wenn eine schwarze Person zum Beispiel fordert, ja, diesen Gegenstand sollten wir eigentlich zurückgeben? Oder kamen da auch schon Restitutionsansprüche von Ländern? Manchmal habe ich den Eindruck, dass also wir es uns also im Westen auch so bequem machen und also wir wollen halt trotzdem noch ins Museum gehen, sage ich, deswegen versuchen wir irgendwie es kritisch irgendwie zu hinterfragen, aber letztlich, wenn ein Land zum Beispiel was zurückfordert, würden wir dem dann ja nachgeben und ich finde halt, das ist so ein sehr zentraler Punkt auch, wo es sich so unterscheidet, ich sag mal so dieses Posterboy oder so sein zum Beispiel und wirklich einsteigen als Ally in diesen Kampf auch für oder gegen strukturellen Rassismus und so weiter. Und da, das würde mich noch voll interessieren.
Also wir haben Anfang 2019 2 Objekte aus unseren Sammlungen zurückgegeben nach Namibia. Die Bibel und die Peitsche von Hendrik Witbooi, der ein Anführer der Nama war in Namibia, die eben damals von deutschen Truppen gestohlen wurden, geraubt wurden. Und die beiden Objekte wurden zurückgegeben. Das war in Namibia ein großer Staatsakt mit Live-Übertragung im Fernsehen und sehr, sehr vielen Menschen, die wirklich, wo man gemerkt hat, dass da ein Riesenanteil daran ist und dass die das wirklich ganz tief berührt, diese Objekte zurückzubekommen, weil es einfach Anerkennung auch ist für erlittenes Unrecht und Leid. Und gleichzeitig ist das ein erster Schritt nur, den wir gehen konnten. Und wir diskutieren natürlich über viele Objekte auch, ohne dass es jetzt erstmal Impulse gibt von außen, wie mit denen umzugehen ist. Und es gibt zum Beispiel, das Lindt-Museum hat auch Benin-Bronzen in seiner Sammlung, wo wirklich glasklar ist, dass die eben aus einem Raubzug der Briten im frühen 20. Jahrhundert stammen und dass die eigentlich eben Raubkunst sind. Es gibt Gespräche, es gibt die Benin Dialogue Group mit Vertretern auch aus Nigeria, wo wir zum Beispiel als Museum dabei sind, auch andere ethnologische Häuser in Deutschland und Europa, wo eben gemeinsam besprochen wird, im Dialog besprochen wird, was mit den Objekten passiert, ob die zurückgegeben werden können, wann das der Fall ist. In letzter Konsequenz ist das Lindt-Museum natürlich dann auch ja der Politik untergeordnet oder dem Land Baden-Württemberg in dem Fall untergeordnet. Und natürlich können wir da Impulse setzen und Vorschläge machen. In letzter Konsequenz aber eben muss das Land entscheiden, was dann damit passiert. Auch da haben wir intern, glaube ich, sehr unterschiedliche Stimmen und Meinungen, wie schnell solche Prozesse vonstatten gehen könnten. Das wird wahrscheinlich auch nicht immer nach außen so ankommen, dass da sehr vielfältig diskutiert wird. Aber da gibt es, also gerade bei dem Thema Benin-Bronzen, sehr diverse Stimmen, auch hausintern. Ja.
Ich glaube, es ist auch ein sehr wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Wir sind eingestiegen mit Authentizität, sind gelandet bei einem Thema, das, glaube ich, auch sehr verknüpft damit ist, weil natürlich können wir nicht über etwas sprechen, mit dem wir ja wenig zu tun haben oder eben auch nur eine Sichtweise haben, auch nur einen Blick drauf haben und sonst gar keine Verknüpfung haben, außer vielleicht auch Dokumente, die wiederum auch westliche Menschen verfasst haben, bis hin eben zu dem schon auch relevanten Thema, wie geht man mit Objekten um, die uns vielleicht gar nicht gehören. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch gewesen. Ich glaube, so zusammenfassend, gerade jetzt im Hinblick auf, wie kann auch ein Museum immer authentisch darstellen, auch eine Kultur, dass es ganz, ganz wichtig ist, da im Austausch zu sein und auch in die Teams, die Ausstellungen betreuen und konzipieren, Menschen aus den jeweiligen Kulturen mit reinzuholen, vielleicht nicht nur beratend, sondern auch ganz wirklich in der alltäglichen Arbeit. Ich glaube, das können wir vielleicht so mitnehmen. Und ich würde auch an dieser Stelle so ein bisschen das offen halten und auch die Zuschauer einladen, sich selber einfach nochmal zu belegen und zu reflektieren, was ist authentisch und vielleicht auch zu überlegen, wie ist mein Blick auf verschiedene Dinge, die ich vielleicht authentisch wahrnehme und gibt es da vielleicht noch einen anderen Blick, den ich mit einfließen lassen muss in meine Wahrnehmung, um mir wirklich ein Bild des Authentischen zu machen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Gedanken, für eure Impulse und ich glaube, wir haben hier ein ganz spannendes Gespräch für die Zuschauer gehabt, hoffe ich zumindest. Schaut gerne auf den Social-Media-Kanälen vom Lindt-Museum vorbei und da bekommt ihr dann auf jeden Fall auch mit, wenn diese neue Ausstellung zum Thema Kolonialismus dann nach Corona, was hoffentlich bald ist, eröffnet wird. Ich danke euch.
Vielen Dank.